Hey und herzlich willkommen. Schön, dass ihr einschalten konntet zum Podcast von Schule von Tyrannus mit Daniel Jumon. Holt eure iPads, Stifte und Notizblöcke und vergesst nicht mitzuschreiben. Falls wir noch nicht mit euch connecten durften, dann folgt uns auch gerne auf Instagram unter Schule von Tyrannus oder unter Daniel_Jumon. Wir wünschen euch sehr viel Spaß und Einsicht mit dieser Folge.
Wie da ist Psalm 116? Bisschen der Bibelvers, der uns zum Fundament dienen wird, aber wir werden einige Bibelverse uns angucken und wir werden heute eine Menge lernen. Amen, Psalm 116, wir lesen ruhig ab Vers 1. Die Bibel sagt, ich liebe den Herrn, das ist, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen. Denn er hat sein Ohr zu mir geneigt und darum will ich ihn anrufen, mein Leben lang. Die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer, darüber werden wir gleich sprechen. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. 6. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war ganz elend, aber er half mir. Vers 7. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Sag Amen. Amen. Denn der Herr hat dir wohlgetan. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet und mein Auge von den Tränen, mein Fuß vom Fall. Und ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Sag Amen. Ich habe geglaubt, darum rede ich. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen, aber das brauchen wir nicht. Amen. Vers 7 ist so ein bisschen das, womit wir uns befassen werden. Wir haben heute, oder ich habe das Thema, was passiert mit mir, genannt. Es geht im Großen und Ganzen einfach nur darum, zu verstehen, was mit dir passiert und den besten Nutzen aus all deinen Wunden zu ziehen. Sag Amen. Weil wenn Dinge dir widerfahren, das Leben ist so, dass du immer wieder Dinge begegnest, die dich entweder herausfordern, die dich brechen, die dich verletzen, das Leben kann Dinge oder Dinge können passieren, die viel mit dir machen. Und damit aber du irgendwo zur Ruhe kommst in all dem, was passiert, musst du ein Sinn hinter dem Ganzen verstehen, Nummer 1. Und du musst verstehen, woher diese Sachen kommen und warum diese Sachen gekommen sind. Ja? Das heißt, wir wollen heute, was das Endziel von dieser Lehre ist, wahrscheinlich nicht heute, aber wenn wir durch sind, ist, dass du den besten Nutzen aus all deinen Narben und Wunden ziehen kannst. Amen. Dass bei der Zeit, wo du hier rausgehst, du weißt, dass die Dinge, die dir entgegenkommen, die dir ab heute entgegenkommen, die nimmst du dankend an und überkommst die. Und dass die Dinge, die dir bisher passiert sind, du einen Schlussstrich ziehen kannst, weil du nun weißt, warum die Dinge passiert sind. Amen? Es gibt viele Menschen, die zwar schnell laufen, alles tun und Gott dienen wollen, aber deren Seele ist nicht im Einklang mit dem, was die machen. Wisst ihr, ich hatte ein Gespräch am Freitag und wisst ihr, dass du kannst, wenn du zu Jesus kommst, du kannst dir in dein Tun und in dein Geist eine Entscheidung treffen, dass das ist der Weg, den ich gehen werde. Und du ziehst durch. Aber jedes Mal, wenn du ein bisschen ruhiger wirst, merkst du, dass mit dem Ganzen, ich zieh durch, irgendwie ist ein Teil von dir noch nicht im Einklang mit dem, was du machst. Das ist der Ort, wo, wenn deine Seele nicht kein Ja gibt oder nicht einstimmt zu dem, was du machst, kannst du laufen und irgendwann mal crashst du, aber du crashst richtig hart. Deshalb ist es extrem wichtig, nicht nur blind zu laufen, sondern die die Anzeichen, die Signale, die deine Seele schickt mit, ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Schau, eine Sache, die ich immer sage, woran du merkst, dass deine Seele keine Ahnung hat von dem, was du tagtäglich im Glauben machst. Wenn du heute, sag mal, wir waren hier, wir haben gebetet, ich habe geschrien, Feuer und all das, und dann gehe ich nach Hause und ich fühle mich allein. Das heißt, deine Seele hat keine Ahnung, was gerade passiert ist. Er ist nicht im Einklang mit dem, was dein Geist. Dein Geist hat Wahrheiten für sich angenommen, dass der Herr ist mit mir und sonst was. In dieser Verfassung kann ich deklarieren und tun. Aber deine Seele hat diese Sachen nicht wirklich angenommen. Es ist ein Geist, der das weiß. Es ist ein Geist, der wirkt. Das heißt, jeder, der zum Beispiel in Präsenz oder wenn er zur Gemeinde kommt, so eine heftige Präsenz und das Gefühl hat, boah, Gott ist der Allerheftigste und du zu Hause das Gefühl hast, Gott ist nicht hier. Da musst du wissen, dass deine Seele versteht nicht, was dein Geist passiert. Amen. Ich werde heute versuchen, nicht komplett das Fundament zu legen mit Geist, Körper, Seele. Aber jeder Mensch hat einen Geist, Körper, Seele. Jeder Mensch, der Heilige Geist ist nicht der einzige Geist, der in dir lebt. Ja? Und wenn der Heilige Geist kommt, was er als erstes tut, er connectet sich mit deinem Geist und bringt deinem Geist bei, was die Wahrheiten sind. Es ist die Aufgabe von deinem Geist, deiner Seele beizubringen, was die Wahrheiten sind. Amen. Aber da gehen wir später auf. Wer kennt diesen Satz? Ich war vorhin im Gebet da, der Herr hat mir das gesagt, oh, ich hatte einen Traum. Ich hatte heute Nacht einen Traum, den ich euch erzählen muss. Der Grund, warum ich euch den Traum erzählen muss, ich war im Gebet und dann hat der Heilige Geist mich an diesen Traum erinnert. Ich hatte einen Traum heute. In dem Traum war ich mit einer Menge von Leuten, ich war unterwegs mit einer Menge von Leuten und ich hatte vorher über Eifer hatten wir Gespräche und über Gottes Bestimmung und, dass jeder von Gott genutzt werden kann und da. Und ich hatte irgendwie versucht zu erklären, dass es nicht wirklich so ist, dass jeder von uns gerade von Gott gebraucht wird, wie er sollte. Und dann meinte irgendjemand mir die Frage gestellt, meinte aber, Herr, ihr seid doch alle hier zusammen. Und das war eine Menge von Menschen. Ich dachte, ihr seid doch alle hier zusammen. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, ihr seid alle hier zusammen, habe ich gesagt, ja, aber es gibt einige, und wenn du Augen hast, wirst du sehen, es gibt einige, die gewisse Entscheidungen oder einen gewissen Zustand haben und andere nicht. In dem Moment, wo ich die Aussage getroffen hatte, sind alle anderen verschwunden und es standen nur noch die, die den Zustand hatten. Ich war gestern nach dem Gebet und der Herr sagte mir, Daniel, was ich mit dieser Lehre machen möchte, ich möchte heute, schaut, heute für jeden, der akzeptiert, Gott kommt und sucht oder macht Unterschiede zwischen Söhne und Kinder. Zwischen Söhne nehmen Verantwortung für das, was mit dem passiert. Kinder, es geschieht einfach mit dir. Ja, wenn du hier bist und das erste Mal über Sohnschaft ist nicht wirklich genderorientiert. Es ist kein Gender. Sohnschaft ist ein, im geistigen Raum ist das eine Position, die du hast. Amen. So wie ich Braut Christi bin, so ist Yvonne Sohn. Amen. Yvonne ist nicht Tochter. Auch wenn wir das immer sagen wollen. Du bist nicht Tochter, du bist Sohn. Ich sage auch nicht, ich bin der Bräutigam, ich bin die Braut. Amen? Ja. Ihr seid alle Söhne und wir sind alle die Braut. Amen? Ja. Das war der Traum. Und jetzt wollte ich, wer kennt diesen Satz? Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern? Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern? Amen. Ist das ein Bibelvers? Ist da biblische Wahrheit dran? Weiß man nicht. Gott. Berufung. Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufung oder Berufenen. Das heißt, für Gott, wenn er dich anschaut, auch wenn das kein biblischer Vers ist, wir werden gleich sehen, dass es eigentlich sehr viel biblische Wahrheit hat. Für Gott ist, du musst nicht qualifiziert sein, damit er mit dir arbeiten kann. Das heißt, an dem Tag, wo er dich begegnet, schaut er nicht auf deine Qualifikation, um zu sagen, ey, komm mit. Ich sage das immer wieder, in meiner Jugendzeit, es gab zig Leute, die heftigere Prophezeiungen hatten über deren Leben als ich. Leute kamen und sagen, dieser ist ein großer Evangelist, immer bei mir, war immer so ruhig. Ich sehe, ich will keinen Namen sagen, aber ich sehe dich auf der Straße und ich sehe dich auf der Straße und Menschenmengen folgen dir und. Bei mir war immer Silence. Weil Menschen nicht früh gesehen haben, ich muss mir vorstellen, wo ich zum Glauben gekommen bin, ich habe mich sehr nutzlos gefühlt in der Gemeinde. Aber wenn du in einer afrikanischen Gemeinde aufwächst, du kannst nicht singen und du kannst kein Instrument spielen. Du bist nutzlos. Man kann nichts mit dir anfangen. Heute reden wir Admin und Beamer und sowas, Technik und Social Media. Damals ist either du kannst singen oder du kannst irgendwas spielen. Wenn nicht, mach Ascha. Deshalb einige von euch, ihr seid Ascha einfach nur, weil ihr nichts anderes könnt. Und ihr habt das zu eurer Berufung gemacht. Gott hat mich berufen als Ascha. Schon als kleines Kind hat man mir das gesagt. Als kleines Kind hat man nichts anderes an dir gesehen. Amen. Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Amen. Ich möchte, dass wir heute, dass wir zum Start uns drei Bibelverse angucken. Dann werden wir nochmal andere Sachen angucken. Lass uns mal erstmal Hebräer 5, Vers 8 aufmachen. Ich möchte mit Jesus anfangen und dann gehen wir über uns. Damit ihr wisst, dass all das, was ihr heute lernt, es hat ein Fundament in dem, dem wir folgen. Amen. Hebräer 5, Abvers 8. Aber lass uns mal lesen, Abvers 5. Ja? So hat auch der Christus sich nicht selbst in die Würde beigelegt, ein Hohepriester zu werden. Das heißt, es gab eine Berufung über Jesus, dass er ein Hohepriester sein sollte. Aber diese Würde hatte er es nicht, er konnte es nicht einfach für sich sagen, ich bin jetzt Hohepriester. Die Bibel sagt, es musste ihm gegeben werden. Christus selbst hat sich die Würde nicht beigelegt, ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, das ist Gott, wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedek. Schaut, was Jesus gemacht hat. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches, das heißt in den Tagen hier auf der Welt, sowohl bitten als auch flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Schaut, Vers 8. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allem, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott genannt Hohepriester nach der Weise von Melchisedek. Wisst ihr, was das heißt? Jesus hatte eine Berufung über sein Leben, die nicht er selber gewählt hat. Gott hat ihn etwas über sein Leben gesprochen. Ich möchte, dass wenn du heute hier sitzt, dass du weißt, dass Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Dass du berufen bist für eine bestimmte Sache. Bei der Zeit, wo wir hier fertig sind, solltest du ungefähr Ahnung haben, von was du zu berufen bist. Amen. Gott hatte eine Berufung über Jesus, ein Hohepriester zu sein für viele. Jesus hat sich entschieden, und da werden wir gleich drüber sprechen, wie viele von uns einfach Bestimmungen auf sich leben und sagen, Gott hat gesagt, ich soll. Oder Gott hat gesagt, ich bin.
Heute für einige, euer Boden wird euch einfach von dem, also eure Füße werden einfach hier, du hast keinen Boden mehr. Du dachtest dein ganzes Leben, du bist das, aber nach heute weißt du nicht. Und das ist der einzige Ort, wo Gott dann wirklich anfangen kann, dir zu sagen, was du wirklich machen solltest. Amen? Er hat sich das nicht selber aufgelegt, Gott hat ihm das gegeben. Und dann sagt die Bibel, in seiner Zeit hier auf Erden hat er Folgendes getan. Er hat Flehen und Bitten an den gebracht, der ihn von den Tod retten konnte. Das ist Gott. Das heißt, selbst Jesus, obwohl er Sohn war, wusste er oder hat er in dieser Zeit auf Erden gebetet, gefleht, gebittet, all das gemacht und vor Gott gebracht, weil er wusste, in all dem, was ihm entgegenkommt, es gibt nur einen, der ihn von den Toten oder von dem Tod freisetzen kann. Und dann sagt die Bibel, obwohl er Sohn war, und das ist Vers 8, das ist extrem wichtig, obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was passiert ist, an dem, was er litt, das heißt, an dem, was mit ihm passiert ist, hat er Gehorsamkeit gelernt. Das heißt, es gibt einen Weg, wie wir Gehorsamkeit gegenüber Gott lernen. Du sagst, du guckst die Bibel und sagst, es war Jesus, er ist so perfekt, darum war er gehorsam. Der Mann, der Hebräer geschrieben hat, sagt, Jesus war nicht von vornherein gehorsam. Er hat Gehorsamkeit gelernt an dem, was er gelitten hat. Verstehen wir das? Das heißt, all das, was kommt, was manchmal Leid uns zufügt, was manchmal Schmerzen uns zufügt, hat eigentlich ein Endziel und das ist Gehorsamkeit gegenüber Gott. Er sagt, an dem, was Jesus gelitten hat, hat er Gehorsamkeit gelernt. Schau, Gehorsamkeit kommt nicht, indem du dich irgendwo hinstellst. Gott, gib mir Gehorsamkeit. Deshalb schickt Gott manchmal Situationen, die dich herausfordern, zu sagen, bist du wirklich gehorsam oder machst du Kompromisse? Er sagt, an dem, was er litt, hat er Gehorsamkeit gelernt. Und schaut, Gehorsamkeit gelernt bis zum bestimmten Punkt, weil die Bibel sagt, und nachdem er was vollendet war. Wisst ihr, was die Bibel hier sagt? Dass Jesus, als er in der Zeit, wo er hier auf der Erde war, Nummer eins, er ist nicht mit Gehorsamkeit gekommen und Nummer zwei, er war nicht vollendet. Der, den du folgst, ist nicht Daniel. Dein Jesus, dein biblischer Jesus. Als er auf die Welt kam, er hatte nicht irgendeine Art von Gehorsamkeit, die mit ihm gekommen ist. Er ist gekommen an dem, was er gelitten hat, an dem, was ihm passiert ist, an dem, an Herausforderungen, was gegen ihn kam, sagt die Bibel, hat er Gehorsamkeit gelernt. Und er hat es so lange gelernt, bis er vollendet war. Nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allem, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Das heißt, wäre Jesus niemals zu dieser Vollendung geworden oder zu diesem Punkt von Vollendung gekommen, hätte er niemals das sein können für uns, was er ist. Amen? Und das ist der Ort, wo du kannst eine Berufung über dein Leben haben, aber wenn du nicht in Gehorsamkeit die Vollendung erlangst, kannst du niemals das werden, was du für Menschen sein sollst. Das ist der Ort, wo deine prophetische Wort, dass du wirst alle Familienflüche brechen und so, ist nicht genug. Du hast lange gehört, ja, ich sehe, wie du aufstehst und alle Flüche in deiner Familie zum Ende kommen. Das ist ein prophetischer, das ist so wie Berufung. Dann kommt Leid, damit du Gehorsamkeit lernst. Und wenn du dann zur Vollendung gekommen bist, kannst du das sein für die Menschen, was du sein solltest. Amen? Ich wünsche heute wirklich meine Zeit nehmen, um das runterzubrechen, weil viel zu viele Bestimmungen hier hängen einfach in der Luft. Und es gibt viel zu viele Menschen, die claimen Bestimmungen, aber können nie da drin laufen. Amen. Römer 8, Abvers 28. Sind wir da? Römer 8, Vers 28. Wir werden heute eine Menge lernen.
Amen.
Ich bitte, dass Gott euch Verständnis gibt. Römer 9, Vers 8, sind wir da? Ach, sorry, 8, Vers 28, ja? Schaut, was die Bibel dort sagt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott was? Alle Dinge zum? Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ich lese mal zu Ende und dann gehen wir mal hin, was die Bibel da sagt. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen ist. Das heißt, Jesus sollte nie der Einzige sein. Es war der Plan von Gott, dass er der Erste von vielen sein sollte. Die er vorherbestimmt hat, die hat er auch was? Die er aber berufen hat, die hat er auch was? Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch was? Was wollen wir nun hierzu sagen? Ihr müsst euch vorstellen, dieser Bibelvers, den viele zitieren, kommt, ihr müsst mal vorstellen, aus welcher Progression das kommt. Es kommt nicht aus einem Ort, wo es heißt, oh, und du kannst alles machen, jeder soll gegen dich kommen. Es kommt an einen Ort, wo Paulus uns sagen möchte, dass deine Berufung war lange bevor, deine Vorherbestimmung war lange bevor du ein Mitspracherecht hattest. Und in diesem Kontext, was wollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Es geht nicht um die Dinge, die in deinem Leben passieren. Es geht darum, dass niemand dir sagen kann, dass Gott dich nicht berufen hat. Weil bei der Zeit, wo er dich berufen hat, war niemand dabei. Ich sag euch gleich diese einzelnen Verse, was das bedeutet. Er sagt, wer will, schaut, wer ist. Ja. Vers 32. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Das heißt, es geht nicht darum, dass dir nichts passieren wird. Es geht nicht darum, dass ein Dämon nicht kommen wird und dich herausfällt. Es geht darum, dass deine Erwählung kann niemand anklagen. Er sagt, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist doch gestorben. Ja, mehr noch, er ist wieder auferweckt worden, ist er auch zum Rechten Gottes und der für uns eintritt. Schaut, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße oder die Gefahr? Oder das Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unseres Herrn ist. Paulus sagt, dass deine Berufung ist so tief, dass die Drangsal, die dir entgegenkommt, kann dich nicht scheiden von deiner Berufung. Dass die Angst, die du manchmal empfindest oder die kommen wird, weil es dich lehren soll, gehorsam zu sein, kann dich nicht scheiden davon. Weil, dass die Verfolgung, die du erleben wirst, kann dich nicht scheiden davon. Dass der Hunger, die Blöße, die Gefahr, das Schwert, all diese Sachen, die Paulus will in anderen Worten sagen, diese Sachen werden kommen, aber sie können dich nicht scheiden von der Berufung, die Gott über dein Leben hat. Das heißt, wenn sie sich nicht scheiden können, wenn die sich nicht scheiden können von dieser Berufung, kommen die wegen einem Zweck. Der Zweck haben wir in Jesus sein Leben gesehen, dass alles kam, damit er Gehorsamkeit lernt. Amen. Amen. Ich möchte euch mal Vers 28 und alles ein bisschen reinführen. Was sagt die Bibel? Wir wissen aber, dass denen,
die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind. Wisst ihr, was Vorsatz bedeutet? Vorsatz bedeutet, oder was dieser Vers da sagt, Vorsatz, das heißt der von Gott im Voraus gefasste Beschluss oder seine Absicht. Das heißt, jeder, der von uns wahrhaftig berufen ist und diese Wahrheit für sich akzeptiert, muss wissen, dass Gott hat diese Berufung getan oder hat dich erwählt, lange bevor Menschen Mitspracherecht hatten. Es war sein Vorsatz, es war seine Absicht, die er getroffen hat, bevor überhaupt gewisse Dinge aufgetaucht sind. Deshalb kann kein Sturm im Leben dich von deiner Berufung trennen. Weil sein Vorsatz war lange, bevor der Sturm war. War lange, bevor die Fehler waren. War lange, bevor du das getan hast, was er... Er hat entschieden, bevor irgendjemand Mitspracherecht hatte. Gott hat in seiner Abwägung zur Berufung weder dich noch irgendjemand anderes hinzugezogen. Das heißt, du kannst dich nicht deiner Berufung absprechen und jemand anderes kann dich auch nicht deiner Berufung absprechen. Und das ist der Ort, wo du kannst lange laufen, ich mach das nicht. Irgendwann mal wirst du vor Gott stehen und er wird sagen, ich hatte dich aber als das und das gerufen. Du kannst es ablehnen. Es ist die Wahrheit. Du kannst es einfach nicht leben und bei der Zeit, wo du bei ihm bist, musst du dich dafür rechtfertigen. Amen. Er hat die Menschen nach seinem Vorsatz berufen. Das heißt, er hat die berufen, bevor irgendjemand Mitspracherecht hatte oder ähnliches. Jetzt heißt es, das ist der Weg, den jeder von uns gehen sollte. Und ich werde euch zeigen, wo die meisten von uns stecken geblieben sind. Gott hat dich ersehen. Sagt die Bibel, ne? Die, die er ersehen hat, steht das da? Die er ersehen hat, hat er was? Vorherbestimmt. Die er vorherbestimmt hat, hat er was? Berufen. Die, die er berufen hat, hat er was?
Gerechtfertigt.
Und die, der gerechtfertigt hat, er was?
Verherrlicht.
Ich kann eigentlich echt schön schreiben, aber... Gott, er sieht... vorher oder bestimmt vorher, beruft oder gibt dann Berufung, gerechtfertigt und verherrlicht. Das ist der Prozess, den jeder von uns durchlaufen sollte. Das hier ist geschehen, da warst du nicht mal. Ja? Dass er dich ersehen hat, da hattest du... Ich weiß, dein Vater und deine Mutter hatten sich noch nicht mal getroffen. Die hatten nicht mal Plan. Er hat dich ersehen. Ja? In dem Moment, wo er dich ersehen hat, ich habe euch ja schon mal erklärt, wie Berufung geschieht. Berufung ist nicht, dass du lebst und dann denkst sich Gott, oh, ich schicke das mal auf dich. Aber ihr müsst euch vorstellen, in Gottes Agenda und in seinem Plan hat er viele Sachen, die auf den Tisch liegen. Und wenn diese Sachen wichtig werden oder wenn diese Sachen in der Erde gebraucht werden, weil Gott vorausdenkt, nimmt er Berufung, nimmt eine Person, packt die zusammen und schickt die auf der Welt. Verstehen wir das? Das heißt, wenn Gott dachte, es braucht sowas wie Schule von Tyrannus in der Zeit von 2014, nimmt er Berufung, nimmt mein Geist, der bei ihm war, Daniel, packt die zusammen und schickt die auf der Welt. Das heißt, bei der Zeit, wo ich in meinem Mutterleib war, war Tyrannus schon in mir. Ja? Und das ist der Ort, wo Berufung viel vorher geschehen ist, als du überhaupt gedanklich mitdenken kannst. Gott, er sieht etwas und bestimmt sofort hervor. Das heißt, er sieht zum Beispiel, in 2030, sonst und sonst was, nimmt er eine Person, nimmt die Berufung, packt die zusammen und schickt die auf die Welt. Das heißt, er bestimmt in diesem Moment vor, was mit dieser Person passieren wird. Er sieht dich und nimmt direkt eine Bestimmung vor und bestimmt dich in diesem Moment vor. Schau, das ist der Ort, diese beiden Sachen passieren, ohne dass du überhaupt Ahnung davon hast. Sind lange passiert, bevor du mitdenken konntest oder ähnliches. Was danach passiert, er sieht dich, er bestimmt dich hervor und dann beruft er dich. Ihr müsst euch vorstellen, der Moment, wo du merkst, dass Gott etwas in dir platziert hat, ist nicht der Moment, wo er es reingetan hat. Deshalb diese Eile, die du fühlst, die fühlt Gott nicht, weil er wusste schon, du merkst mit 20, dass etwas in dir ist. Gott weiß, seitdem du 0 bist, dass etwas in dir ist. Also wenn du Gott kommst, Gott und jetzt, ich will das heute. Er ist nicht in Drang, nur weil du heute weißt, ist nicht der Moment, wo er weiß. Er weiß schon lange. Und er hat Zeiten und Saisons gesetzt, für wann Dinge sein sollten. Das ist der Grund, warum Gott nie in Eile ist. Weil der Moment deiner Berufung ist nicht der Moment, wo er das reingetan hat. Ist der Moment, wo dir das klar geworden ist. Das ist der Ort, wenn Leute dann, wenn die irgendwas machen und bis irgendwo ein prophetisches Wort kommt für dich und nächsten Moment, ja, ich muss nächste Woche anfangen, ich muss nächste Woche, du keine Qualifikation, nix. Nein, auf einmal Instagram live. Jo, und alles, was du erzählen hast, ist deine Begegnung. Alles, was du erzählen hast, ist, ich war in der Hölle und ich bin wieder gekommen. Ich hatte einen Traum. In den Traum, Gott hat mich in die Hölle genommen und hat mich wiedergebracht. Leute haben Kirchen gebildet. All das, was die Kirche weiß, ist, dass jemand in der Hölle war. Keine Ahnung, keine Lehre, keine Prinzipien, keine Menschen, die wachsen im Königreich Gottes. All das, was sie wissen, ist, unser Pastor war in der Hölle und ist wiedergekommen. Warum? Weil, was er in der Hölle gesehen hat, hat ihn so schockiert, dass er sofort starten wollte. Dabei wusste Gott schon lange, was er mit dir machen will. Gott ist nie in Eile. Wir müssen, und das ist eines der Gnaden, die Gott mir gegeben hat, und ich bete, dass diese Gnade heute bei jemandem kommt, in Gottes Kalender zu schauen und zu wissen, wann was passiert. Wie gesagt, über die Söhne von Issachar, die wussten, was passieren sollte, und die konnten den anderen sagen, wie sie sich verhalten sollen zu der Zeit. Amen. Vorherbestimmung. Berufung. Das heißt, in dem Berufung passiert immer, wenn es in Not kommt. Das heißt, etwas kann lange in dir sein, vorherbestimmt, und in dem Moment, wo es nötig wird, beruft Gott dich erst. Amen. Berufung ist nicht Vorherbestimmung. Berufung ist auch nicht Erwählung. Berufung ist das, ich brauche, sag mal, dieses Wasser, ja, ist vorherbestimmt für mich heute. Jemand hat es ersehen, hat vorherbestimmt, dass, wenn Elder durstig ist, dass er dienlich wird. Amen? Egal, wie lange das Wasser hier steht, es wird erst berufen von mir, wenn ich es brauche. Amen? So müsst ihr es ungefähr verstehen. Das heißt, bei der Zeit, wo Gott eine Not für etwas sieht, sagt er, Aaron, ich habe das schon lange in dir getan. Komm, ich brauche dich jetzt. Das ist Berufung. Sharon, ich habe das schon lange in dir platziert. Es ist jetzt nötig. Komm, ich brauche dich jetzt. Deshalb, wenn Menschen wahrhaftig berufen sind, merkst du, dass deren Stimme, du kannst deren Stimme nicht trennen von dem, was Gott gerade macht. Egal, was du machst mit denen, wenn du diese Stimme wegnimmst, fehlt was in der ganzen Gleichung. Amen. Daran merkst du, dass Menschen wirklich berufen sind. Wenn du in Instagram live die ganze Zeit bist und nichts passiert und niemand hat einen Drang dazu. Aber ich weiß, dass meine Stimme, wenn du die Stimme rausnimmst, ist für viele machen Dinge keinen Sinn mehr.
Das ist nicht, weil die Person gesegnet ist oder sonst was. Es ist, weil die Person wirklich berufen ist. Weil Berufung kommt zur Not. Das heißt, diese Sache ist und muss sein, damit das alles einen Sinn hat. Amen? Das ist der Ort, wo Berufung. Das heißt, viele von euch, ihr denkt, oh, Gott will nichts mit mir machen. Das, was du in dir hast, ist noch nicht nötig geworden. Aber bei der Zeit, wo es nötig wird, ich bete, dass deine Ohren offen genug sind, um zu wissen, dass deine Zeit der Berufung gekommen ist. Amen? Amen. Viele Menschen, und jetzt muss ich mir vorstellen, das macht Gott, das macht Gott. Das ist das Einzige, was Gott in Zusammenarbeit mit Menschen macht. Ja? Gott, er sieht alleine, ohne dass du Ahnung davon hast. Gott bestimmt vor, ohne dass du Ahnung davon hast. Berufung ist der einzige Punkt bisher, der in Zusammenarbeit mit dem Menschen geschehen muss. Weil egal wie sehr Gott beruft, der Mensch muss antworten. Aber Gott kann er sehen, Gott kann vorherbestimmen, ohne mit dem Menschen zu reden. Aber egal wie sehr Gott beruft, der Mensch muss antworten, damit das funktionieren kann. Da merkst du, dass sobald der Mensch reinkommt, ist diese Sache nicht mehr so einfach. Jeder hier, viele von uns wissen, ihr seid ersehen von Gott. Wer weiß das? Ihr habt das Gefühl, dass irgendwie irgendwas ist an mir anders. Ich kann nicht machen, was alle anderen machen. Irgendwas, du hast dieses Gefühl. Viele von uns wissen auch, dass sie vorherbestimmt sind für Sachen. Das heißt, wenn jemand dich fragt, was bedeutet, ja, ich habe eine Bestimmung, ich habe eine Bestimmung. Ich weiß noch nicht was, aber ich habe eine Bestimmung. Da, wo es problematisch wird, ist hier, wo, und das ist so traurig, dass der erste Punkt, den Gott nicht mehr alleine machen muss, ist der erste Punkt, wo wir schon versagen. Und wirklich, meine Agenda heute ist, dass wir lernen, auf diese Sachen richtig zu antworten. Der erste Punkt, den Gott nicht alleine in seinen Plan macht, ist der erste Punkt, der schon zum Problem geworden ist. Niemand weiß die Zeit seiner Berufung. Jeder macht einfach, was er will. Einige, Gott ruft euch schon lange, ihr antwortet nicht. Einige, Gott hat euch noch nichts gesagt, ihr seid all over the place. Das ist der erste Punkt, wo Gott den Menschen braucht, damit das funktioniert. Das ist der erste Punkt, wo du merkst, dass hier war 100%, hier war 100%. Wenn wir hier in diesen Raum fragen würden, würden wir wissen, dass hier ist nur noch 60%. Vielleicht. Amen? Gottes Berufung braucht die Zusammenarbeit der Menschen. Oder braucht die Zusammenarbeit mit Menschen. Das ist schon kritisch, ne? Aber wisst ihr, wo alle oder wo 70% raus sind oder 80% raus sind, ist gerechtfertigt. Damit Gott berufen kann, braucht es die Zusammenarbeit von Menschen. Damit Gott jemanden gerechtfertigt stellen kann, braucht es auch die Zusammenarbeit von Menschen. Ich werde euch heute sagen, was dieses gerechtfertigt bedeutet, weil Leute lesen das und das heißt einfach, ja, dass Gott sagt, ich bin gerecht. Amen. Definition, was bedeutet gerechtfertigt? Nummer 1, sich als richtig zu erweisen und als etwas, was stimmt. Das heißt, wenn jemand gerechtfertigt ist oder wenn etwas gerechtfertigt ist, heißt es, es ist nur nicht nur ausgesprochen, es hat sich erwiesen als richtig. Amen? Zweite Definition, was bedeutet gerechtfertigt, wenn du eine Entscheidung oder eine Handlung oder eine Idee als gerechtfertigt bezeichnen möchtest, halten sie für vernünftig und für akzeptabel. Das heißt, etwas, was gerechtfertigt ist, dass du hast eine Idee, du hast einen Plan oder sonst was und man bewertet das und es ist vernünftig und es ist akzeptabel. Das heißt gerechtfertigt. Dritte Dings, gerechtfertigt bedeutet Begründung, weshalb eine Behauptung, ein bestimmtes Verhalten oder sonst ein Umstand richtig vertretbar oder jemanden ausnahmsweise nicht vorwerfbar sei. Das heißt, wenn jemand etwas macht, ein Verhalten hat oder sonst was, wenn wir sagen, es ist gerechtfertigt, sagen wir, dass wir behaupten, dass diese Sache, die Art und Weise, wie es gemacht worden ist, ist richtig so. Wir sagen in dem Moment aus, dass es ist richtig, es ist vertretbar, das sollte man so machen. Mit all unseren Definitionen müssen wir schnell verstehen, dass Gerechtfertigung kann Gott nicht einfach sagen und ist es so. Das heißt, Gerechtfertigung heißt, Gott muss beweisen, dass das, was er gesprochen hat, erweislich, richtig oder akzeptabel ist. Verstehen wir das? Gott muss in diesem Punkt, muss er der Welt oder den geistigen Raum beweisen, dass die Erwählung, die über Christabel ist, sie ist akzeptabel. Die ist erwiesen, dass sie richtig ist. Sie ist nicht einfach dahergesagt, sie ist geprüft worden und du kannst sehen, es ist korrekt, wie ich entschieden habe. Amen? Das heißt Gerechtfertigung. Und das ist der Ort, wo die meisten, und da werden wir heute tackeln, wo die meisten nicht rauskommen, weil sie nicht merken, dass die Dinge, die kommen in dein Leben als Prüfung, kommen nicht, damit du versagst. Die kommen, damit du gerechtfertigt wirst. Die kommen, damit Gottes Worte über dein Leben wahrhaftig sind und dass er sagen kann, ich habe Marie erwählt und hier ist der Beweis, sie ist gerechtfertigt. Sie kommen, um zu sagen, dass ich habe zwar in meiner Autorität und meiner Souveränität erwählt, aber ich zeige euch anhand der Prüfung, die diese Person bestehen wird, dass meine Entscheidung richtig war. Gott beruft in seiner Souveränität, aber er rechtfertigt vor allen Augen. Und das ist der Ort, wo die meisten von uns sich drin finden und die nicht wissen, was sie damit machen sollen. Weil was Gott gerade in dein Leben macht, ist, dem Mensch oder der geistlichen Welt zu beweisen, dass das Wort über dein Leben, es ist wahrhaftig und es ist erwiesen. Dass das, was ich gesagt habe, dass du diese Person bist, es kommen Prüfungen, Dinge, die dich verletzen, Dinge, die dich brechen. Paulus sagte, wir werden gedrückt von jeder Seite, aber wir sterben nicht. Diese Sachen kamen nicht, um Paulus zu verletzen. Diese Sachen kamen, um zu sagen, Paulus ist wahrhaftig der, der er ist. Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie sich zu bewegen haben in Zeiten von Rechtfertigung. Aber Gott muss dich gerechtfertigen. Er muss. Wenn er dich nicht rechtfertigt, kann er dich nicht verherrlichen. Verherrlichung bedeutet einfach die Manifestierung von das, was er ersehen hat. Das heißt, du kannst niemals, und das ist der Ort, wo, das ist schwierig, aber das ist das, wo die meisten nicht wissen, was die mit ihrem Leben machen sollen. Du bist da, Gott sagt dir auf einmal, deine Freundin, die du seit 5 Jahren hattest, mach Schluss. Weil ein Teil deiner Berufung ist es, Menschen abhängig von Gott zu machen, aber du selber bist abhängig von Gott und deiner Freundin. Deshalb muss eine Prüfung kommen, ein Test, der beweist, dass du bist wirklich die Person, die Menschen abhängig von Gott machen kann. Da sagt Gott aus nichts, niemand hat was getan, er sagt, verlass sie. Aus dem Nichts, du hast nichts gemacht. Ich werde euch gleich sagen, dass es gibt gewisse Sachen, die haben ihren Ursprung in Sünde, aber es gibt gewisse Sachen, mach was du willst, die kommen in dein Leben. Und sie kommen, um zu testen, ob du wirklich diejenige bist, die das leben kann, was Gott über dein Leben getan hat. Das ist auch, wo Leute manchmal da, was passiert mit mir? Ich fühle mich so. Es ist nicht das Gefühl. Es ist eine Zeit von Rechtfertigung. Weil egal wie souverän Gott ist, im geistlichen Raum, ich habe letztes Mal ein Gespräch mit jemandem gehabt, im geistlichen Raum, du kannst nicht irgendwo hingehen und sagen, ich habe eine Berufung, ich komme und ich nehme meinen Platz ein. Die gucken dich an, lachen dich aus. Die einzige Sprache, die dich sprechen, ist, wer ist gerechtfertigt, um das zu machen? Wer ist geprüft worden und hat bestanden und kann das machen? Das heißt, das hier leider füllt für die meisten Menschen deren ganzen Leben und sie kommen nie daraus. Geistlicher Vater hat gestern etwas gesagt und ich dachte mir, er ist wieder in meinen Notizen. Er sagte, keine Prüfung, die du bestanden hast, musst du wiederholen. Wow. Das heißt, wenn etwas sich die ganze Zeit wiederholt in deinem Leben, heißt es, du bestehst nicht. Immer hast du Streit mit jemandem. Immer, du hast eine beste Freundin. Immer nach einem Jahr seid ihr keine Freunde mehr. Es gab eine Zeit, ne? Ich habe was beobachtet. Wer kennt Berlin Karneval der Kulturen? Jedes Jahr gab es Menschen, jedes Jahr gehen die mit anderen Leuten dahin. Dieses Jahr waren die mit denen, nächstes Jahr, die haben nichts mehr mit denen zu tun, dann gehen die mit denen, nächstes Jahr haben die nichts mit denen zu tun, nächstes Jahr gehen die mit denen. Du warst viermal da, viermal konnte man dich nicht mit deinen Freunden finden. Du bestehst die Prüfung nicht. Du bist die ganze Zeit am Wiederholen. Du denkst, du wächst, aber du bist immer noch in der zweiten Klasse. BAföG geht gleich bald aus. Bald zahlen die kein BAföG mehr. Die sagen, wo sind die Credits? Wo sind die Credits? Du studierst seit 5 Semester, wo sind die Credits? Die Zeit von Gerechtfertigung ist das, was leider das Leben von vielen Menschen komplett füllt. Mit 10 hat Gott angefangen. Mit 15 bist du nicht, mit 50 bist du immer noch nicht gerechtfertigt. Deshalb kennst du ja, wenn du manchmal mit jemandem redest, der so ältere Menschen, ich ehre ältere Menschen. Ich liebe sie, deren Weisheit. Es gibt einige, ne, wenn du mit denen redest, wo ich jung war, ich war auch so on fire wie du. Warte, bis du alt wirst, da. Ich sag mal, minus me, Gott. Me. Ich werde jung sein und immer noch schreien. Ach, ich werde alt sein und immer noch schreien, natürlich. Dann, wo ich jung war, auch, die Wahrheit ist, die wurden nie von Gerechtfertigung zur Verherrlichung gebracht. Deshalb haben die nie die Wahrheit über ihre Berufung gesehen. Deshalb denken die, das wird irgendwann mal vergehen. Das vergeht nicht. Es gibt Menschen wie Reinhard Bonnke, die waren 80, 90 und die haben gesagt, wann gehst du in die Rente? Er sagt, Rente? Auf Englisch ist, when are you retiring? Er sagt, it's not time to retire, it's time to refire. Es gibt Menschen, die, wenn die gerechtfertigt sind, und die Verherrlichung hält an. Das ist keine Sache, die für 5 Minuten geht. Und das ist die Art von Menschen, du siehst, seitdem sie 30 sind und ihre Berufung laufen, die laufen deren ganzen Leben. Verstehen wir das? Das heißt, wenn Dinge kommen in dein Leben, Probleme, Herausforderungen, ich werde euch gleich sagen, in welche verschiedenen Bereiche einige getestet werden. Einige von euch, ihr habt nichts gemacht, eure Finanzen funktionieren nicht mehr. Eure Finanzen haben sich einfach, die haben dich einfach angeguckt und haben gesagt, tschüss, ich bin weg. Die haben gesagt, adios, amigos. Ich komme wieder, wenn du gerechtfertigt bist. Marie, das ist nicht mein Lust. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Habt ihr gehört, was hast du gesagt? Chris, was hast du gesagt? Ja? Sag laut. Was hast du gesagt? Ja? Chris meinte, minus me. Das ist halt die Sache, diese Sachen kannst du dich nicht minus setzen. Das Leben bringt diese Sachen. Und das Leben wird das so oft bringen, bis du die richtigen Antworten setzt. Sonst bist du immer noch in der ersten Klasse. Ja? Wir lernen heute ein paar Antworten. Marie. Yes. Geprüft und bestanden, könntest du sagen. Amen. Das heißt, das hier ist das, was irgendwann anfängt, wenn Gott merkt, oh, sie weiß oder sie merkt langsam, ich will was mit ihr tun. Oder ich will was mit ihm tun. Dann fängt das hier an. Ohne, dass du dafür betest, ohne, dass du dich irgendwo hinstellst, ohne, dass du irgendjemand erzählt hast, an dem Tag, wo du manchmal, du hast nur etwas in der Bibel gelesen und du dachtest, boah, ich glaube, Gott will das auch mit mir machen. Alle Züge, Autos, geht dahin, prüft den, ob er das wirklich kann. Wenn.
Aber wenn Gott dich beruft und du müsstest jetzt in einer bestimmten, in der Saison jetzt das machen, wozu Gott dich berufen hat, und du bestehst aber die ganze Zeit nicht, dann verzögert sich ja in der Theorie ja quasi das, was Gott in der Saison machen möchte.
Definitiv. Es verzögert sich oder Gott gibt das anderen Menschen. Ich habe euch ja gesagt, wir sind alle Esel. Sag Amen. Aus der Geschichte aus Johannes. Die Bibel sagt, der Herr fragte nach einem Esel und er sagte, die ging zum Mann, Jesus meinte, ich brauche den Esel, um reinzuziehen in Herrlichkeit in Jerusalem. Und die ging zu dem Mann und die sagten, was sollen wir dem Mann sagen, wenn wir sagen, wir brauchen seinen Esel? Er sagt, der Herr braucht es und er wird es geben. Die Jünger sind hingegangen, haben gesagt, der Herr braucht es und die haben direkt den Esel gegeben. Nicht damit irgendwas gemacht wird, aber damit der Herr auf diesen Esel reisen kann und in die Herrlichkeit einziehen kann. So musst du dir dein Leben vorstellen. Du musst sagen, ja Herr, gebrauch es, damit Jesus sich auf dein Leben setzen kann und es führen kann. Amen? Das heißt, wenn Gott etwas mit, ich sage niemanden einen Namen, weil das wird nicht euer Portion sein. Amen. Wenn Gott was mit, der arme Max, der wird immer genommen. Egal, Max. Wenn Gott etwas mit Max machen möchte und Max beweist sich nicht, gerechtfertigt oder wird nicht gerechtfertigt, nimmt das, was Gott gerade oder was Gott mit Max machen möchte, nimmt er das und gibt das Ben. Weil Ben at least ist gerechtfertigt. Das ist der Ort, wo du das Gefühl hast, Ben schläft nie. Aber Ben schläft nie, weil er nicht schlafen sollte. Ben schläft nie, weil du nicht machst, was du machst. Und dann Ben um 4 Uhr führt er Telefonate. Ben um 2 Uhr ist am Beten. Ben um da. Du guckst die ganze Zeit und denkst, oh, Ben mach so viel. Du machst nicht, was du machen sollst. Dorkas. Bitte? Nein, es ist für immer weg. Genau. Und wenn du ein weiser Leiter bist oder ein weiser Leiter bist, wirst du das nicht leben wollen, was jemand anderes gehört. Du wirst die Person eher helfen, damit sie gerechtfertigt wird. Und das machen wir gerade. Damit sie das leben kann, was sie lebt. Ja? Du wirst nicht einfach sagen, okay, ja, und Gott, ja, ich jeden Tag eine Stunde schlafen und so. Du wirst irgendwann mal merken, eine Stunde. Ey, ich war letztes Mal im Bett, ich bin eingeschlafen. Da habe ich gemerkt, diese 2 Stunden, das geht nicht lange. Ist so, und da habe ich, ich warte auf den Herrn, pap, ich war weg. Du hast gemerkt, dass du kannst diese 2 Stunden nicht für immer machen. Amen. Das heißt, wenn du weise bist, lebst du das zwar für eine Zeit, aber währenddessen erziehst du Leute, damit die es selber machen können. Amen. Spielst du wirklich, dass wenn wir fertig sind, jemand sagen kann, ich lass mich rechtfertigen. Amen. Wirklich. Dass all die Prüfungen, all das, was kommt, all das, was passiert, die kommen aus einem Grund und ich akzeptiere und ich liebe diesen Grund. Niemand hat eine Frage. Dorcas hat eine Frage, ja? Hast du gerade deine Hand gehoben? Okay, alright. Dann lass uns weitermachen. Erstens mal, das heißt, ne? Gerechtfertigung bedeutet, geprüft und bestanden, können wir sagen. Oder dass das, was jemand gesagt hat, wenn es gerechtfertigt heißt, es ist erwiesen, dass es richtig ist. Einige von euch, ihr seid der Grund, warum die Geister denken, dass Gott ist kein Lügner, aber einige von euch, wenn ihr nicht aufpasst, ne? Die Geister, deshalb sagt die Bibel, Hebräer 11, dass siehe, wir sind so umhüllt von einer Wolke von Zeugen. Deshalb, lass uns die Sünde ablegen und all das, was uns auffällt, und lass uns laufen und unsere Augen haben auf Jesus Christus. Warum? Weil es gibt so viele Menschen im geistlichen Raum, die fragen, ist das wirklich, bist du wirklich, die Gott berufen hat? Du bist wirklich der Prophet, schläfst 8 Stunden, ist 3-mal am Tag, 7 Tage die Woche, 31 Tage im Monat, nicht einmal fasten, nicht mal. Geistliche Menschen sitzen und sagen, wir wissen nicht wirklich, ob du das bist oder nicht. Deshalb, schaut, wo Jesus auf der Erde war, ne, und Johannes der Täufer in Bedrängnis kam und merkte, es ist schlimm geworden, hat er 2 von seinen Jüngern geschickt und hat gesagt, geht und fragt Jesus etwas. Also er sagte, fragt ihn, ist er derjenige oder warten wir immer noch? Das heißt, in all seinem Tun von Johannes der Täufer hat er immer im Hinterkopf oder wusste er, dass egal wie viel ich mache, ich kann nicht alles machen. Ich muss wissen, ob er derjenige ist oder nicht. Was hat Jesus gesagt? Hat Jesus gesagt, there is prophecy over me. Hat Jesus gesagt, Gott hat gesagt, ich bin sein Sohn. Jesus hat nicht von Identität gesprochen. Er hat gesagt, schaut, die Lahme gehen, die Blinde sehen, die Gefangenen werden freigelassen. Er sprach von einem Punkt, sondern das, was du siehst, ist der Beweis, dass ich derjenige bin, der ich bin. Es war kein Punkt von, ich werde dich überzeugen mit deep Bible Revelation. Du kannst jede Bibelverse zitieren, aber du hast keine Manifestierung von deiner prophetischen Wort. Jesus hatte keine Zeit, er hatte nicht Zeit, dass, wusstest du nicht, er hat nicht gesagt, wusstest du nicht, dass Jesaja gesagt hat? Er hat nicht mal gesagt, wusstest du, dass es in der Schrift über mich steht? Er hat gesagt, siehe die Zeichen und du wirst sehen, ich bin derjenige, der ich bin. Ich bete für dich, dass du anhand von deinen Früchten sagen kannst, ich bin wirklich derjenige, den Gott gesagt hat, ich bin. Das können nur Menschen, die gerechtfertigt worden sind. Weil die wissen, dass all meine Prüfungen, all die Sachen, die ich durchgemacht habe, war für diesen Moment. Ihr seht, was ich durchgemacht habe. Ich möchte heute eine Menge Leute, jeder, der erlaubt, dich rausholen aus diesem Loch von, ich habe ein Wort und es wird nicht zustande kommen. Heute, wenn du die richtige Entscheidung triffst, gibt es kein Wort über dein Leben, was nicht zustande kommt. Du wirst nicht sagen, ja, immer wenn jemand kommt, die Propheten sagen mir immer, wegen Propheten sagen mir immer, nächstes Mal, wenn der Prophet kommt, er sieht dich laufend in dem, was du machst. Gerechtfertigt und verherrlicht. Verherrlicht bedeutet, etwas oder jemanden im höchsten Maße zu loben oder zu ehren. Das heißt, Gott kann nur dir diese Art von Ehre erlauben und von Einfluss erlauben, wenn du gerechtfertigt worden bist. Diese Art von, dass man sieht anhand von dem, was du tust, dass die Worte Gottes sind nie runtergefallen in dein Leben. Das kann nur passieren, wenn du gerechtfertigt worden bist. Und das ist nicht einfach Gottes Sprechen, es ist Prüfung. Es ist Durchstehen. Es ist, jeder verlässt dich und du hältst an Gott fest. Es ist, aus meinem Beispiel, deine Mutter stirbt und du predigst den nächsten Sonntag weiter. Das ist der Ort, wo Menschen, wenn du siehst, oh, ich will auch das, was er hat, mach mal das, was er hatte. Aber wenn du erlaubst, gerechtfertigt zu werden und dann Dinge passieren wollen, Leute mal, die wissen nicht, woher das kommt, aber Leute mal, ja Mann, ich glaube, leg mal die Hand auf, damit das Ding. Handauflegung rechtfertigt niemanden. Amen. Hebräer 12, Vers 4. möchte den Kontext richtig legen und dann gehen wir richtig an die Seele ran. Dann merkt ihr, dass einige von euch Dinge, die euch passiert sind, die kleben immer noch an euch. Hebräer 12, Vers 4, sind wir da? Ihr habt noch nicht bis aus Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ja, wenn ein Mann sowas schreibt, für ihn ist, deine Herausforderungen mit Sünde sind nicht so schlimm, weil du musstest doch nicht gegen Sünde kämpfen, bis es dein Blut kostet. Wisst ihr, was das heißt? Für dich, es kommt ein Schub von Lust und du fällst. Sag, es gibt einige, die mussten oder die haben das bekämpft bis zum Blut. Der Schub war nicht stark genug, um sie zu denken. Einige von denen, die... Schaut, es gibt so einen Ort, wo, wenn du wirklich erkennst, was für einen Wert dein Leben hat, du würdest dir sogar die Hand abschneiden, damit du funktionieren kannst. Er sagt, ihr habt nicht mal, das ist dieser Mann, von der spricht, wovon ich überzeugt bin, dass es Paulus ist oder Timotheus, er sagt das, wir mussten widerstehen bis zum Blut. Ihr habt nicht mal bis zum Blut widerstanden. Ich weiß nicht, was dem passiert ist. Ich weiß nicht, wie sehr wir die widerstanden haben. Aber deren Widerstehung oder deren Widerstand gegenüber der Sünde war bis zum Blut. Ihr habt noch nicht bis aus Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Deshalb etwas passiert. Oh, oh Gott, bitte. Ich kann nicht mehr. Ey. Ihr habt nicht mal widerstanden im Kampf gegen die Sünde bis zum Blut und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Schaut jetzt. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Ich werde gleich den Unterschied zwischen Züchtigung und Bedrängnis und Anfechtung. Weil Züchtigung kommt von Gott. Bedrängnis und Anfechtungen sind von Gott erlaubt. Deshalb musst du wissen, was dir gerade passiert. Ist das von Gott oder hat Gott das erlaubt? Weil das auch was bringt. Beides bringt mir etwas. Aber etwas ist von Gott initiiert und etwas ist von Gott erlaubt. Hiobs Leben, die Sachen, die der Teufel gemacht hat, waren nicht von Gott initiiert. Es war von Gott erlaubt. Es war Bedrängnis, es war Anfechtung. Züchtigung sind klare Aussagen, die Gott dir sagt und du weißt, es tut weh, wenn du das machen musst, aber du machst es trotzdem. Hör auf, dahin zu gehen. Aber da sind all meine Freunde. Hey. Das ist Züchtigung. Fang an, das zu machen. Oh Gott, ich weiß, ich bin müde. Hey. Ich wünsche, Gott würde mal einfach manchmal hey machen. Dein ganze Bettzimmer, alles vibriert. Okay, ich mach. Züchtigung sind Dinge, die Gott sagt, tu oder tu nicht. Und du weißt, es wird dir kosten, wenn du es machen musst. Du weißt, es tut weh, das zu machen. Bedrängnis, Anfechtungen, Bedrängnis und Züchtungen. Züchtigungen. Wir werden gleich runterbrechen und du wirst merken, dass die Sachen, worüber du meckerst, Gott hat dir gesagt, was du tun sollst. Niemand hat dir gesagt, was du meckerst zu uns, aber die Wahrheit ist, wir haben dir nichts gesagt, Gott hat dir gesagt. Gott kann manchmal etwas sagen und du merkst so, oh, das ist aber hart. Like, sag alles an, aber das. Wenn ihr Züchtigungen erduldet, so behandelt euch Gott als was? Das heißt, Gott wird nur den züchtigen, den er als reif genug sieht, dass er ein Sohn ist. Ich habe, wenn du da sitzt, Gott sagt dir nichts, Gott fordert dich nicht raus, Gott sieht dich als Kind. Wenn ihr Züchtigungen erduldet, so behandelt euch Gott als Söhne. Denn wo ein Sohn ist, den der Vater, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Es gibt gewisse Sachen, die kann ich meiner Nichte nicht sagen, weil sie nicht jung, weil sie noch jung ist. Oder es gibt gewisse Sachen, die konnte ich meinem Neffen David nicht sagen. Aber bei dem Alter, wo er jetzt ist, kann ich ihm klar und deutlich sagen, hey, das machst du nicht. Der Grund, warum Gott einige von euch nicht züchtigt, weil für ihn, ihr seid Kinder. Babes. 18 Monate. 18 Monate und du läufst rum mit Baggy und denkst du bist der. Aber für Gott ist, du bist ein Kind. Und jeder, der geistige Augen hat, weiß, du bist ein Kind. Das Brei. Machst deinen Timmelstief. Telefonierst nachts mit tiefer Stimme. Der Grund, warum Gott dir nicht sagen kann, hör auf nachts zu telefonieren, ist, weil du bist ein Kind für ihn. Der Grund, warum Gott dich in dieser Hinsicht nicht züchtigen kann, ist für ihn, du bist ein Kind, ein Baby. Weißt du, dass du heute erwachsen wirst, weil der Lauf deiner Familie hängt vor dir ab. Jeden in deiner Familie ist das passiert. Wer steht auf und setzt dem ein Ende? Du siehst Leute, die sind alle zwar erwachsen und alles, aber die sind einfach Kinder und es braucht jemanden, der sagt, ich bin nicht mehr Kind, ich will wachsen, Herr. Ich will zu dem Punkt kommen, wo, wenn meine Geschwister Probleme hat, ich brauche nur ein Wort sprechen und jeder Dämon flieht. Amen. Söhne werden gezüchtigt. Menschen, die verantworten, wo Gott sagt, okay, ich sehe dich und du möchtest wachsen und sowas, lass mich dich züchtigen. Er sagt, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Sei es Züchtigung ist Teil von Sohnschaft. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, der Schreiber hier sagt, dass wenn ihr gerade lebt und ihr habt keine Züchtigungen, dann habt ihr ein Problem, weil jeder, den Gott genutzt hat, an dem sie alle Anteil, jeden, den Gott genutzt hat, sagt er, die wurden gezüchtigt. Er sagt, an dem sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Also wenn ich da sitze, Gott züchtigt mich nicht. Wisst ihr, woran du merkst, dass Züchtigung, dass du wirklich ein Baby bist? Wenn Nummer eins, Gott spricht nicht zu dir, und Nummer zwei, wenn jemand kommt und dir sagt, Gott sagt, du sollst das machen, bist du sauer. Das heißt, du bist so sehr Kind, dass Gott selber nicht zu dir sprechen kann. Dann sagt Gott jemand anderes das. At least, nimm doch an. Dann sagt er dir, und auf einmal bist du sauer auf die Person, obwohl er nur Messenger war.
Ich war im Gebet, Gott hat mir gesagt, du musst aufhören damit und so.
Boah, der Daniel hat mich jetzt mal angerufen, ne? Der hat mich erst mal angerufen, boah, nee, ich rede nicht mehr mit dem. Du bist so ein Kind, dass Gott dir das nicht sagen konnte. Jetzt sage ich dir, dass du bist sauer. Gott kann nicht mit dir arbeiten. Ich möchte aber, dass ihr wisst, wir müssen wachsen. Es hängt zu viel ab, Kind zu bleiben. Um Kind zu bleiben. Er sagt, zudem, Vers 9, zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr vor dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Das heißt, er sagt, selbst eure leiblichen Väter, wenn die euch das sagen, du hast ein bisschen Angst, wie viel mehr vor Gott? Dein Vater kann dir sagen, hey, du gehst heute nicht raus, du bist zu Hause. Gott sagt dir, hey, du gehst heute nicht raus. You see me rolling. bist richtig im Auto, in deinem Kopf, du weißt, Gott hat gesagt, heute geh nicht raus. Du hattest richtig in dein Gefühl, dein Conviction, dein ganzes Gewissen hat dir gesagt, geh nicht. Während du Schuhe angezogen hast, alles immer. Du weißt, sollte nicht gehen, sollte nicht gehen.
Da wie viel mehr Gott?
10, denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt. Er spricht von unseren leiblichen Vätern. Wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unseren, er, das ist Gott. Das heißt, dein leiblicher Vater kann dich zu dem erziehen, was für ihn richtig erscheint. Aber Gott erzieht dich zum Besten. Das heißt, richtig ist nicht immer gut. Und richtig ist auch nicht immer das Beste. Etwas kann richtig sein, in meinen Augen, aber ist einfach schlecht. Das heißt, die sind limitiert, die können nur das machen, wo die denken, das ist richtig. Denn jener, Vers, er aber zu unserem Besten, Vers 10, damit wir seiner Heiligkeit teilhaft werden können. Das heißt, Gottes Züchtigung ist, damit du irgendwann mal seiner Heiligkeit teilhaft werden kannst. Alle Züchtigung aber scheint für uns in den Augenblick nicht zur Freude. Es ist alles, was Gott dir da, in dem Moment denkst du, boah, Gott, nein. Warum ich schon wieder? Sie scheinen dir nicht zu Freude, sondern zu Traurigkeit zu dienen. Danach, sag danach, aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Amen. Das heißt, es gibt ein gewisser Friede, der kommt, wenn du lernst, Gottes Züchtigung anzunehmen. Das ist da, wo deine Seele eine gewisse Calmness bekommt. Es mag zwar hart sein, aber die darin geübt sind, wissen, dass es kommt ein gewisser Friede, wenn ich Gott höre und Gott folge. Auch wenn es sagt, es gibt Sachen, die, wenn Gott dir sagt, die gefallen mir nicht. Leute dachten eine Zeit lang, wo Gott angefangen hat, zu mir zu sprechen und meinte, ey, für die nächste Saison, die ansteht, du musst gewisse Sachen machen, du musst gewisse Sachen lernen. Und ich musste nach Osnabrück sehr oft. 31.12. muss ich Osnabrück. Ich bin aufgestanden. Ich war in Essen, ich bin an dem Tag erst nach Osnabrück gefahren. Für mich, ich habe in meinem Kopf gedacht, es kommt diese 31, es kommt diese 23.59, es kommt 0 Uhr, alle freuen sich, ich gucke mich um, ich kenne niemanden. Weil all meine Freunde, mein Surrounding ist in Essen. Ich habe gesagt, Gott, warum tust du mir das an? Lass mich am 1. auch genießen. Lass mich, hey, Eugene, hey, also, lass mich meine Freunde genießen. Das ist Züchtigung. Dass in dem Moment, und Leute dachten, oh, der hat keinen Bock auf Kirche. Na, ey, ich wäre gerne da gewesen, wo meine Freunde waren. Aber wenn du lernst oder wenn Gott anfängt, zu dir zu sprechen und dich züchtigen wollen für das, was ansteht, dann ist das, wie du dich fühlst, egal. Ist das, was es mit dir macht, egal. Ist das, wenn du da bist, du kennst jemanden, du kennst niemanden, ist egal. Du bist hier wegen Züchtigung. Amen? Das ist der Ort, wo ich habe euch gesagt, du bist 20, ich mache jetzt runter sogar, du bist 18. Und alles, was du im Leben willst, ist Gemeinschaft. Du suchst Kirche, ich will Kirche nur weil was? Weil Gemeinschaft. Du wirst nicht erzogen, niemand lehrt dich, Gottes Stimme zu hören. Alles, was du hast, ist Gemeinschaft. You are joking.
Hey, wie ihr vielleicht am Abschluss gemerkt habt, ist dies ein Teil von einer ganzen Folge. Der nächste Teil folgt in Kürze. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und konntet etwas aus dieser Folge mitnehmen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn doch gerne mit euren Liebsten und Freunden. Hey, vielleicht lebst du hier in Essen und möchtest mit uns connecten. Dann schreib uns doch gerne eine DM, denn wir treffen uns jeden Donnerstag zur Bibelauslegung. Das Ganze ist auch online zugänglich. Ansonsten sei gespannt auf die nächste Folge.